Ein Gebet für kommende Tage oder ein Gebet nicht nur für kommende Tage. Mich hat in der letzten Zeit immer wieder ein Psalm beschäftigt. Und ich habe einiges von Dietrich Bonhoeffer gefunden, der Schatz der Psalmen oder der Psalter, ein unvergleichlicher Schatz, hat er einmal geschrieben. Und er sagt, die Kirchen, die sich das bewahrt haben, Psalmen zu lesen, zu beten, haben sich einen unermesslichen Reichtum bewahrt, weil man nur im täglichen Gebrauch in dieses Gebetbuch hineinwächst. Und er sagt, wenn wir das nur gelegentlich mal lesen, da sind uns diese Gebete viel zu übermächtig in Gedanken und Kraft, dann wenden wir uns lieber leichtere Kost zu. Aber er sagt, wer den Psalter ernstlich und regelmäßig zu beten angefangen hat, der wird den anderen leichten, eigenen, andächtigen Gebetlein bald Urlaub geben und sagen, ach, es ist nicht der Saft, die Kraft, Brunst und Feuer, die ich im Psalter finde, es schmeckt mir zu kalt und hart. So Luther im Vergleich der Psalmen zu den anderen Gebeten, die wir so haben. Und Bonhoeffer ermutigt, wenn wir es in den Kirchen nicht mehr beten und wir machen es auch nur selten in Lengefeld, dann sollte man es täglich tun in den Morgen- und Abendandachten. Er schreibt jeden Tag mehrere Psalmen, möglichst gemeinsam lesen und beten, damit wir mehrmals im Jahr durch dieses Buch durchkommen und tiefer eindringen. Dabei keine eigene Auswahl nach eigenem Gutdünken vornehmen. Dann tun wir dem Gebetbuch der Bibel Unehre und meinen, besser zu wissen, was wir beten sollen, als Gott selber. Und er sagt dann, in der alten Kirche war es nichts Ungewöhnliches, den ganzen David, wie man damals sagte, auswendig zu können. Die Christen konnten die alle sagen. In der orientalischen Kirche oder in einer war es Voraussetzung fürs kirchliche Amt. Also ich könnte dort gar nicht Prediger sein, weil ich es auch nicht auswendig kann. Und wichtiger als das alles ist, dass Jesus mit Worten der Psalmen auf den Lippen am Kreuz gestorben ist. Also ein unvergleichlicher Schatz, der uns gegeben ist, und mit seiner Wiedergewinnung werden ungeahnte Kräfte in uns hineinkommen, wenn wir das tun. Und deshalb mal heute keine Zeitanalyse oder sonst was, sondern ein Psalm. Und ich habe ihn mal mitgebracht, dass wir ihn wechselweise lesen können. Es ist eine Unart, wie er in der Kirche gelesen wird, weil da versweise abgewechselt wird. Das ist völlig gegen jede Struktur und Aufbau dieser Gebete. Hebräische Dichtung ist das unter anderem, dass da immer so Parallelsätze sind. Also eine Aussage der Vorbeter und die Gruppe antwortet mit einer zweiten ähnlichen Aussage, die das weiterführt, manchmal auch ein Gegensatzbild. Das ist wie so ein Reißverschluss, zwei Seiten und dann kommt das Ganze zusammen. Und so muss es auch gelesen werden natürlich. Also es wird im Vers geteilt und nicht nach Versen. Und ich habe hier die Luther-Übersetzung, aber habe sie an einigen Stellen schon mal ein bisschen korrigiert, wo sie zu sehr daneben liegt vielleicht. Und das andere dann später. Ich halte es mal aus. Zur Überschrift sage ich dann noch was. Wir lesen gleich ab Vers 2. Wenn ihr bitte mal das Eingerückte lest und ich das Vorgerückte. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich seine Wasser tobten und schäumten und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, wo die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist in ihrer Mitte, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Es toben die Nationen, die Königreiche wanken. Er lässt seine Stimme erschallen, die Erde schmilzt dahin. Der Herr der Heerscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt.
Der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt.
Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin.
Erhaben über den Völkern, erhaben über der Erde.
Der Herr der Heerscharen ist mit uns.
Der Gott Jakobs ist unser Schutz.
Ja, das ist ein Psalm, der in kein Schema passt. Das ist weder ein klassischer Dank- noch Lobpreispsalm, noch Bitt- noch Klagepsalm, auch kein klassisches Vertrauensbekenntnis. Das Wort Vertrauen kommt nicht vor. Es gibt da keine Aufforderung zu Lob oder Anbetung oder Bekenntnis. Die Gliederung, wenn wir uns das mal anschauen, ich habe es schon ein bisschen deutlich gemacht. Wenn ihr nochmal drüber schaut, welche Überschriften könnte man dem vielleicht geben? Einig ist man sich, dass es drei Abschnitte sind, die habe ich kennzeichnet, die schließen jedes Mal mit dem Wort Selah, wo man auch nicht weiß, was es heißt. Wahrscheinlich empor. Entweder heißt das Lautstärke steigern oder denkt mal weiter. Oder wenn es auf den Tempelstufen gesungen wurde, eine Stufe höher. Oder einen Ton höher. Und ein Kommentator war so verzweifelt über das Wort, dass er sagte, das ist bestimmt, hat er nur, ist dem David eine Seite in der Harfe gerissen und da hat man da Selah hingeschrieben, weil er nicht klar kam. Einige schlagen vor, 2 bis 4 Herausforderungen der Zuversicht, 5 bis 8 das Geheimnis der Zuversicht, 9 bis 12 Rechtfertigung der Zuversicht. Oder Gottes Zuflucht im Zusammenhang mit Naturphänomenen, mit den Völkern der Welt, mit natürlichen und nationalen Mächten. Oder es wird Gewalt beschrieben, erstmal in der Natur, dann in der Politik und dann militärische Gewalt. Könnte man auch so in den 3 Abschnitten sehen. Das Schlüsselwort ist Erde, was immer wieder vorkommt in verschiedenen Übersetzungen. Ich habe hier in dieser Ausgabe mal die Worte, die im Urtext gleich sind, auch gleich unterstrichen. Ich habe das unten ein bisschen erklärt. Die Überschrift: Luther sagt, ein Lied der Korachiter vorzusingen nach der Weise junge Frauen. Die Korachiter waren Tempelsänger, also stammten von den Leviten ab. Es gibt einige Psalmen, wo sie in der Überschrift genannt sind. Wir finden sie in der Chronik. Und die verrät uns, dass das zumindest teilweise Leute waren mit einer prophetischen Begabung. Da steht so, sie weissagten auf ihren Instrumenten. Und die Psalmen haben tatsächlich etwas Prophetisches. Das werden wir dann auch noch sehen. Auch das ist ein prophetischer Psalm. Andere übersetzen dem Vorsänger. Interlinearbibel hat zu dem Leitenden. Ich habe mich für die Überschrift entschieden, die Hirsch hat. Das ist ein jüdischer Kommentar, der beste, den es gibt, finde ich, den wir auf Deutsch haben. Und der sagt, es heißt dem Siegverleiher. Und damit ist Gott gemeint, der dem Menschen Kraft verleiht, Herr über alle Trübnis zu werden. Und er sagt, dem liegt ein Wort zugrunde, zum Sieg befähigen, siegen lassen. Und schreibt, es handelt sich um Instrumentalmusik, für welche wir auf Deutsch keinen Ausdruck haben. Die Gewalt der Töne hebt Geist und Gemüt zur Gottesbegeisterung empor und verleiht durch diese Gottesbegeisterung dem Menschen die Kraft, alles zu besiegen, was seinem Innern Klarheit und Heiterkeit trüben könnte. Also die Psalmen, ein Weg, alles zu besiegen, was uns Klarheit und Heiterkeit rauben könnte. Und wenn wir mal so die Psalmen sehen, dass sie uns auf diesen Weg mitnehmen, dann ahnen wir, welcher Schatz die sind und was die mit uns machen könnten, wenn wir sie beten und immer wieder beten und meditieren. Das andere ist jetzt nicht so wichtig, über die Geheimnisse des Liedes oder über die Verborgenheiten des Liedes übersetzt Hirsch, das, was anderen verborgen ist und nur in der Begeisterung dieses Liedes wird es geschaut, wenn wir dieses Lied singen, wenn wir diesen Psalm beten. Und ich lade jetzt mal ein, dass wir selber erstmal ihn still nochmal lesen und beten und ein bisschen schauen, worum es da eigentlich geht. Und da habe ich zur Hilfe rechts ein paar Fragen stehen, die können helfen, das ein Stück sich anzueignen. Und ich wünsche mal, dass wir jetzt einfach nochmal still drüber sind und uns dann austauschen darüber auch ein Stück. Und ich würde dann im zweiten Teil nochmal das Stück ausführlich auch auslegen, was ich dazu so gefunden habe. Aber wichtig ist erstmal, dass wir uns selber aneignen. Ich würde dazu jetzt gerne einfach mal Stille halten. Denken wir an schon und haben es jetzt schon gemerkt in diesem Austausch, welcher Reichtum da drin liegt, auch welche Spannungen, das ist nicht billig, das ist nicht leicht auflösbar. Auf der einen Seite alle Katastrophen, die es geben kann, auf der anderen Seite der souveräne Gott und dann wir. Und beten würde heißen, dass wir die Situation, wie sie ist, egal wie schlimm sie ist, und Gott zusammenkriegen, im Gebet. Und dann kommen wir in eine ganz andere Position, nicht in die Position Gottes gleich, aber eine ganz andere Position, als wenn wir Gott nicht hätten. Und das ist nicht billig. Also das merken wir an den Spannungen, die das hier hat. Ja, das lässt sich ja nicht so billig 1 und 1 ist 2 auflösen oder klären. Ich würde das gerne mal ein bisschen durchgehen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Das erste Wort ist Gott. Gott ist und hat das erste Wort, steht am Anfang. Das heißt, Gott ist der Ausgangspunkt, auch der Zielpunkt von allem. Für Gott steht hier, wie meistens in der hebräischen Bibel, Elohim, das ist ein Mehrzahlbegriff, kann auch mit Götter übersetzen. Also Gott in seiner Majestät, in seiner Erhabenheit, in seiner Fülle, in seiner Macht. Man könnte auch Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist denken. Wie wäre es, wenn wir vor alles andere, vor alles, was wir denken, hören, sehen, erleben und fühlen, zunächst einmal nicht nur das Wort, sondern Gott selber setzen würden. Zuerst Gott. Dass wir alles unter diesem Vorzeichen, unter der Herrschaft Gottes, denken, hören, sehen, erleben und dann auch so drüber reden. Man schaltet die Nachrichten an, es könnte einem das große Kotzen kommen. Nein, zuerst Gott. Der über allem. Und dann in diesem Licht oder diesem Vorzeichen den Rest bedenken, aufnehmen, bewegen. Am Anfang Gott, Gott am Anfang und am Ende immer noch Gott. Und der Rest dazwischen. In der Klammer, aber Gott davor. Egal was ist, was kommt, was wir hören, lesen, erleben, erst einmal Gott. Er ist Herr über das alles. Er kann nicht scheitern. Er wird alles für seine Absichten und Ziele gebrauchen und zum Ziel kommen. Entweder durch Gnade oder Gericht, aber er kommt zum Ziel, durch das alles. Und wenn das bei allem klar wäre, dann kämen wir mit allem ganz anders klar. Und wenn wir uns von diesem Psalm noch dieses erste, wichtigste Wort merken würden und mitnehmen und das so umsetzen, dann würde das schon für ganz vieles reichen und könnte den Rest, den ich noch sage, auch gleich vergessen. Alles andere kann und wird sich daraus ergeben, wenn Gott tatsächlich das Erste ist, das Vorzeichen. Immer. Immer. Gott ist unsere Zuflucht oder unser Schutzraum. Das Wort kann einen äußeren Schutzraum bezeichnen, eine Schutzhütte vor Sturm und Regen oder eben auch bildlich. Es kommt von sich bergen, Zuflucht suchen, drückt das Vertrauen gegenüber Gott aus. Und das finden wir 12-mal in den Psalmen, deswegen auch Erinnerungen, ne, an Beerdigung oder so, weil das mitkommt, 12-mal in den Psalmen, 20-mal in der hebräischen Bibel insgesamt. Und Gott ist unsere Stärke, unsere Kraft, Macht. Das ist ein sehr allgemeines Wort, kann die Kraft eines Tieres oder Menschen gemeint sein, körperliche Kraft, geistige Kraft, die schützende Stärke einer Stadt, einer Festung, die Kraft der Seele, die majestätische Kraft und Ehre Gottes, die sich in der Schöpfung zeigt und vor der Feinde sich beugen müssen und hilfsbedürftige Zuflucht finden. Das Wort finden wir 45 Mal in den Psalmen, 93 Mal in der Bibel überhaupt. Gott ist unsere Zuflucht, unser Schutzraum. Manche übersetzen auch Zuversicht. Und die griechische Bibel übersetzt es häufig mit Elpis, das heißt eigentlich Hoffnung. Und dieses Wort hat tatsächlich auch eine Blickrichtung in die Zukunft. Gott ist unsere Zuflucht, unsere Zuversicht, unsere Hoffnung, was die Zukunft angeht. Und er ist unsere Stärke, unsere Widerstandskraft in der Gegenwart. Beides, Zukunft und Gegenwart. Zuflucht und Stärke. Eine Hilfe, ein Beistand zur Überwindung aller hemmenden Bedrängnisse in Zeiten der Not. Luther sagt, in den großen Nöten, die uns getroffen haben, das ist sehr, sehr, sehr sprechend, das prägt sich auch ein. Eigentlich steht da etwas anderes. Da steht, er ist reichlich, immer und leicht zu finden in den großen Nöten. Eine Hilfe, die gefunden wird, wenn man sie benötigt. Er ist immer und leicht zu finden, ja leichter, zugänglich und sicherer zur Hand als irgendwer und irgendwas sonst, was dem Menschen sonst helfen könnte. Das ist eine gewagte Aussage, die ich hätte sie nicht erfunden. Er ist reichlich, immer und leicht zu finden in den großen Nöten. Oder eine Hilfe, die leicht gefunden wird, wenn man sie benötigt. Unsere wahre Sicherheit liegt in Gott, heißt das, nicht in Gott und noch was anderem. Das ist eine Reihe von Substantivaussagen, sachliche Aussagen über Gott. Da geht es gar nicht um Glauben und was wir alle machen, sondern er ist das, er. Geht gar nicht so um unsere Haltung, wie stark unser Glaube ist, sondern ob der, an dem wir glauben, vertrauenswürdig ist. Das wird hier betont. Es geht um diesen Gott, der unsere einzige Sicherheit ist und das unbedingt. Ein starker Zufluchtsort ist der Herr, ein Mittel der Hilfe in Zeiten der Not und ist vollkommen verfügbar. Immer da, alles, was wir tun müssen, ist zu dieser Zuflucht zu laufen. Und das ist die Wahrheit, über die sich Luther so freuen konnte, und die dann Ausgangspunkt dieses Liedes wurde, ein feste Burg ist unser Gott. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich seine Wasser tobten und schäumten und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Das mit den Bergen könnte an Erdbeben erinnern, Berge einfielen. Meer ist in der Bibel ganz häufig ein Bild für die Völker, auch für Chaos. Darum fürchten wir uns nicht, werden wir uns nicht fürchten, auch wenn sich alles wandelt, was man so fest wie Berge gehalten hat. Aber jetzt kommen flutartige Ereignisse, die alles erschüttern und es zum Schlechten verändern. Das, was Luther mit Unterginge wiedergibt, wenn die Welt unterginge, muss man nicht gleich als Weltuntergang verstehen. Das Verb bedeutet, und zwar eher im negativen Sinne, austauschen, sich ändern, anders werden. Das heißt, die Welt ändert sich, sie wird anders, und zwar so, dass sie eben nicht besser wird, sondern es bezeichnet einen Übergang vom Guten zum Schlechteren. Wir haben das überall, ne? Wir verbessern den Service und das heißt, wir machen die Sparkasse zu und den Automaten nehmen wir auch noch ab und was weiß ich was, und das nennt sich dann Fortschritt. Wir verändern das, wir verkaufen es als was weiß ich, aber es wird immer schlechter, im Großen wie im Kleinen, ja, diese Entwicklung. Die Welt ändert sich zum Schlechten und die Berge sinken, sie werden erschüttert, sie wanken, sie fallen. Das heißt, das, was bisher feststand, worauf wir geschaut haben, Berge, wir waren gerade in den Alpen, was so großartig überwältigend erscheint, als könnte da niemand was dran machen, das erschüttert, wird erschüttert und fällt. Und die Wasser wüten, toben, tosen, brausen, brüllen, sie brodeln, gären, schäumen, empfinden heftige Seelenschmerzen, kann man auch übersetzen. Und das macht durchaus Sinn, wenn wir die Wasser als Bild für die Völker und Menschenmassen sehen. Da gärt alles, ist alles voll Unruhe, sie haben Schmerzen, sie schäumen vor Wut und auch vor Schmerz. Und jetzt, wenn von seinem Ungestüm, das Wort meint auch Stolz oder Herrlichkeit oder Majestät, Erhabenheit, das kann sich auch auf Gott beziehen. Also wahrscheinlich heißt das, wenn von Gottes Erhabenheit her, von Gottes Majestät her, die Berge einfielen, wenn sie erbeben, wanken, erschüttert werden, zu zittern beginnen. Und der Beter sagt, wir fürchten uns nicht, weil wir in all den Leiden und Fluten und Erschütterungen Gott sehen, der alles leitet. Das passt mit unserer billigen Theologie nicht so ganz zusammen, weil Gott nur Gutes und nur Gutes tut und für alles Gute herhalten muss. Gott ist heilig, es ist viel größer, immer auch noch anders, als wir denken. Wir fürchten uns nicht in all den Leiden und Fluten und Erschütterungen, weil wir dahinter Gott sehen, der alles leitet. Diese Fluten rauschen, sie gären, sie lassen Schreckliches ahnen, aber so sehr sie auch rauschen und gären, es sind Gottes Fluten. Sie sind von ihm beherrscht, ich habe das vorhin schon gesagt. Sie sind von ihm gesandt und geleitet, sie müssen seinem Willen gehorchen. Von seinem Ungestüm, Urtext eher von seiner Majestät, seiner Hoheit. Das heißt, vielleicht wieder zu merken, die Schöpfung ist in Zeiten der Not und der Endzeit kein Ort der Geborgenheit mehr. Geborgenheit gibt es dann nur noch beim Schöpfer, bei Gott selbst. Ich sage das nochmal. Die Schöpfung ist in Zeiten der Not und der Endzeit kein Ort der Geborgenheit mehr. Kann das nicht mehr geben. Geborgenheit gibt es dann nur noch beim Schöpfer, bei Gott selbst. Jetzt geht es um den nächsten Abschnitt, die Stadt Gottes. Diese lärmenden und schäumenden Wasser aus Vers 4 werden nun in Vers 5 zu einem Fluss und zu Ströme verwandelt, die die Stadt fröhlich machen. Gott wohnt inmitten der Stadt, das Beben und Zittern der Berge hat aufgehört. Wir haben ja bestimmte Verben, die in den Versen 2 bis 4 stehen, in den Versen 5 und 8 wieder drin, aber in einem gewandelten Sinne. Jetzt nicht mehr als Chaos, sondern als Symbole der Gegenwart Gottes. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, wo die heiligen Wohnungen des Höchsten sind, so wörtlicher übersetzt. Luther sagt, darum wird die Stadt Gottes fein lustig bleiben. Das klingt natürlich ganz herrlich, aber ich bleibe jetzt hier bei dem Wörtlicheren. Gottes Stadt, welche ist das? Natürlich denken wir sofort an Jerusalem und das ist sicher auch richtig, aber Jerusalem wird ja gar nicht als Stadt, als Name genannt. Andere Psalmen nennen durchaus Jerusalem oder Zion. Dieser Psalm nicht. Ob man das vielleicht verallgemeinern darf auf Orte, in denen Gott gegenwärtig ist oder auf alle Orte, in denen Gott gegenwärtig ist, vielleicht auch auf Gemeinde, wir hatten das vorhin schon. Wenn nur das geografische Jerusalem gemeint wäre hier, dann wäre etwas falsch, denn Jerusalem hat keinen Fluss. Hat keinen. Jedenfalls jetzt nicht. Wenn wir Hesekiel 47 lesen, dann entdecken wir, es wird zur letzten Zeit ein Lebensfluss von Jerusalem ausgehen und wird alles lebendig machen, bis in ein tote Meer, das nicht mehr tot bleiben kann. Und wir haben in Sacharja 13 nochmal eine ähnliche Aussage, es wird ein Strom gegen Sünde geben, der Sünde auslöscht. Das ist aber Prophetie, die sich noch nicht erfüllt hat. Und wenn der Psalm das im Blick hätte, dann merken wir an dieser Stelle sehr deutlich, es ist ein prophetischer Psalm, der in die Endzeit schaut. Der die Endzeit betrifft, der besonders für die letzte Zeit gilt. Deshalb ein Gebet für kommende Zeit, nicht nur, aber auch. Und allgemein wird hier tatsächlich an die Ströme des Paradieses erinnert. Genau das. Das heißt, wer mit Gott lebt, der lebt schon so ein Stück im Paradies wieder. Der kann so ein Stück das genießen, was Gott im Paradies gegeben hat. Also Jerusalem ist durchaus metaphorisch gemeint, also als Bild auch gemeint. Nicht nur die Stadt, sondern es kann zum Beispiel die Gemeinde sein oder vielleicht auch das eigene Herz, wenn Gott drin wohnt. Ja? Und der Strom, der hier vorgestellt wird, ist Gott selber. Wir können an den Heiligen Geist denken, von dem Jesus halt, wenn Ströme lebendigen Wassers fließen aus dessen Leib, ja, wer an ihn glaubt, dann haben wir das auf die Personen. Es gibt also nicht nur diese Katastrophenfluten, die erst thematisiert waren, die da brausen und wogen und trotzdem dabei aus Gottes Hand kommen, immer noch. Es gibt daneben diesen ganz anderen Strom, der aus Gottes Hand kommt und sich in Bächen verteilt. Und so schickt Gott eben abseits von allen Umwälzungen und Erschütterungen noch was ganz anderes. Und das nimmt nicht alle Freude aus der Welt, wie die ersten Ströme, die alles verderben und niedermachen, sondern diese Ströme bringen Freude in Gottes Stadt. Sie erfreuen die Stadt, die sich von Gott leiten und lenken lässt, die Stadt Gottes. Sie erfreuen die Stadt, in der die Wohnungen des Höchsten sind. Das Allerheiligste, wo die Tora lagerte, der Bundeslager, oder die 10 Gebote, das Heiligtum, wo Gott geopfert wird, angebetet wird, der Vorraum, wo den Wegen Gottes unterwiesen wird. Dann geht es weiter, Vers 6. Gott ist in ihrer Mitte, darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Gott ist in ihrer Mitte, man kann auch übersetzen, in ihrem Inneren, in ihren Eingeweiden, in ihren Herzen. Darum wird sie festbleiben, wird nicht erschüttert werden, nicht wanken und fallen wie das andere, was so wankt und fällt. Selbe Wort wieder. Wird nicht zu Fall gebracht werden. Gott ist nicht nur im Tempel gegenwärtig, sondern auch in der Stadt, die sich seinem Willen unterordnet. Und darum wankt sie nicht. Ich musste hier an Hebräer 12 denken. Da gibt es eine Stelle, wo es heißt, wird nochmal alles erschüttert werden, was erschüttert werden kann, damit das bleibe, was nicht erschüttert wird. Und darum, weil wir ein Reich empfangen, was nicht erschüttert wird, lässt uns dankbar sein oder Gnade haben und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Die Nacht der Völker und ihrer Machenschaften muss dem Morgen der Hilfe Gottes weichen. Also man kann ja durchaus Nacht als den dunklen Zustand der Bedrängnis und Not sehen, dann Morgen, wo die Hilfe kommt. Und dieses Gott hilft dir früh am Morgen nimmt nochmal auf die Erfahrung von Gottes Rettung beim Auszug aus Ägypten. Da steht, dass früh am Morgen Gott aus der Wolke schaut und dann sieht, was da los ist unten am Schilfmeer und dann hält Mose den Stab übers Meer und das Wasser kommt zurück und die Feinde werden vernichtet. Uns lassen sich tatsächlich ganz viele Parallelen zwischen 2. Mose 14 und 15, also dem Auszug aus Ägypten und dem Gesang am Schilfmeer und diesem Psalm finden. Ich habe die im Konzept stehen, kann man nachlesen, bringt das jetzt nicht alles. Es sind viele Parallelen, viele Anklänge, das ist miteinander verwoben, dieser Auszug aus Ägypten und dieser Psalm. Also früh am Morgen erinnert ganz stark an diese Hilfe beim Auszug aus Ägypten. Das sind dieselben Worte im Urtext, genau dieselben Worte. Und von da wird da so eine Brücke hingeschlagen, wie Gott dort geholfen hat in dieser Bedrängnis, in dieser Not. Vers 7 und 8, es toben die Nationen, die Königreiche wanken, er lässt seine Stimme erschallen, die Erde schmilzt dahin. Der Herr der Herrscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Sind auch Völker in bangem Aufruhr, schwanken die Reiche, hat er mit seinem Donnerruf verhängt, dass die Erde zergehe, mit uns ist Gott Zebaoth. Unsere sichere, hohe Festung ist uns Jakobs Gott, so übersetzt Hirsch. Es toben und tosen die Nationen, das ist dasselbe Wort in Vers 4, wo die Wasser toben. Wanken haben wir auch dreimal dieses Wort, Vers 3, die Berge wanken, Vers 6, Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken, Vers 7, die Königreiche wanken. Diese Verse schauen also tatsächlich in die letzte Zeit, später sagt man dann die große Trübsal, also wo alles erschüttert wird. Gott lässt es bis zum Äußersten kommen, ehe er rettend eingreift. Das sagte auch Jesus, der Endzeitrede. Aber die Gläubigen wissen auch jetzt, der Herr der Engelsheere ist mit uns, Zebaoth. Der Gott, der riesige Engelsarmeen befehligt, die zu seiner Verfügung stehen, Kämpferscharen, viele Divisionen. Es gibt da diese Geschichte im 2. Königbuch 6, da ist eine große Bedrängnis, die Stadt ist von der Armee umzingelt. Elisa hat keine Angst, er sieht Gottes Armee schon, aber sein Diener fängt an durchzudrehen. Und dann sagt er diesem Diener, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und dann bittet Gott Elisa, dem Jungen mal die Augen zu öffnen, und er sieht, der Berg ist voller feuriger Pferde und Kriegswagen rings um Elisa her. Das veranschaulicht das, was der Gott der Herrscher, der Jahwe Zebaoth, der Herr der Herrscher ist mit uns. Jetzt schon. Und der Gott Jakobs ist unser Schutz. Das mit dem Jakob ist auch interessant. Gegenüber diesen stolzen Völkern, die alle so groß tun, sind wir nur Jakob, der Fersenhalter auf Deutsch, der, der unter der Ferse der Übrigen lebt, ohnmächtig und klein. So sehen sie uns vielleicht. Aber indem wir Gott verehren und ihm huldigen, bringt er uns auf seine Höhe in eine hohe Festung, die von allen Brandungen der Zeiten nicht erreicht werden kann. Und Jakob bedeutet ja weiter Betrüger oder Hinterlistiger. Er hat es ja ganz schön hinter den Ohren, der Junge. Und doch bekennt sich Gott als der Gott Jakobs. Und wenn man das mal zusammenbringt, dann heißt das, dieser Gott der Engelsheere, der die riesen himmlischen heiligen Armeen befehligt, ist auch der Gott unwürdiger Sünder. Von allen, die Jakob heißen und ähnliche krumme Dinge gedreht haben und drehen, ist er der Gott und bekennt sich dazu. Er, der so unendlich hoch ist, ist auch so innig nahe, diesem Jakob. Er ist mit uns jedem Schritt unseres Weges, unsere Zuflucht in allen Lebensstürmen. Vers 9, kommt und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet. Kommt und schaut, das Wort meint mehr, schaut geistig, schaut im Geist, schaut in eurem Denken, nicht mit den Augen, den äußeren, sondern mit den Herzensaugen, mit dem Herzen und erkennt die Zeichen. Gott erzieht uns in seiner Liebe. Die Verwüstungen, die er immer wieder auf die Erde schickt, die uns erstarren lassen, die Entsetzen oder Zerstören auslösen, sind niemals Zweck, sondern nur Mittel zum Zweck, Mittel zum Heil. Das ist ein schwerer Gedanke jetzt, aber wir müssen den mal aushalten. Und wir sehen das auch gleich im nächsten Vers, Vers 10. Der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Anders übersetzt, er lässt Kriege aufhören bis ans Ende der Erde, Bogen zerbricht er, Speere zerstückelt er, Kriegswagen verbrennt er mit Feuer. Wenn Gott die stolzen Bauten der Staaten für immer zu Trümmern werden lässt, so will er damit das Ende aller Kriege auf der Erde herbeiführen, sagt Hirsch dazu. Wenn Gott die stolzen Bauten der Staaten für immer zu Trümmern werden lässt, so will er damit das Ende aller Kriege auf der Erde herbeiführen. Diese Trümmer und Ruinen sollen eine Lehre aus der Weltgeschichte sein, die dann der nächste Vers ausspricht, kommen wir gleich drauf. Aber wenn das dann kommt, dann sitzt tatsächlich der Friedefürst sichtbar auf dem Thron. Und dann haben die Kriege überall aufgehört. Und das, was all die Beratungen, Bündnisse und Gipfelgespräche nicht zustande bringen konnten, ja, ganze Verhandlungen, wie wir das machen, wie wir Frieden versuchen, sollen wir auch. Aber das erreicht Jesus durch seinen eisernen Stab, wie die Offenbarung auch sagt. Dann ist die Abrüstung vom Wunschdenken zur Wirklichkeit geworden. Die Waffen wurden zerbrochen. Und die Summen, die früher für Munition ausgegeben wurden, werden jetzt für Landwirtschaft und andere produktive Zwecke verwendet. So kündigt Jesaja an, noch Micha. Und jetzt der Höhepunkt des Psalms. Plötzlich und unangekündigt spricht Gott selbst. Das passiert in den Psalmen manchmal und sollte auch in unseren Gebeten passieren, dass Gott sich mal zu Wort melden kann, dass nicht wir ihn nur vollreden. Die Frage ist, zu wem spricht er? Spricht er zu seinem Volk oder spricht er zu den Völkern und den Nationen? Es ist beides denkbar und beide sollten es hören. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern, ich will mich erheben auf Erden. So Luther. Urtext hat es noch ein bisschen anders. Haltet ein und erkennt, dass ich Gott bin, erhaben über den Völkern, erhaben über der Erde. Lasst ab, erkennt, dass ich Gott bin, hoch bei den Völkern, hoch auf Erden. Dieses Verb sei still bedeutet wörtlich, nimm deine Hände weg. Entspann dich. Tu nichts. Das Verb meint auch schlaff herunterhängen, sinken lassen, ablassen, beenden, einstellen, schlaff werden, fallen lassen. Wenn es eine Aufforderung an die Völker wäre, an die Nationen, dann würde das heißen, hört auf, euch selber zu behaupten und euch wie das Meer zu verhalten, das sich sinnlos gegen das Land wirft, das es niemals überwältigen kann. Erkennt, wer es ist, den ihr versucht anzugreifen. Aber das Wort gilt auch, und ich denke zuerst uns. Und da beinhaltet es möglicherweise die wichtigste Aufforderung an uns in dieser Zeit. Stopp. Raus aus dem Rummel. Steigt mal aus und werft einen langen, liebevollen Blick auf mich, euren Gott, den Höchsten. Auf den, der weit über der Politik und weit über allem anderen steht. Perspektivwechsel. Und vielleicht sollten wir wirklich mal alle Nachrichten und Meinungen der Welt abschalten oder draußen lassen, stumm schalten. Und stattdessen von Gott hören und von Gott her sehen. Es würde uns gut tun. Und das Wort lasst ab, haltet ein, seid still, hängt auch mit dem Wort für heilen, gesund machen zusammen. Es ist damit verwandt, es wird genauso geschrieben. Das heißt, wir werden heil und kuriert, wenn wir mal anhalten. Wenn wir ablassen von unserem Programm und gewohnten Denkmustern und auf Gott schauen, auf Gott hören und seine Sicht empfangen. Haltet ein und erkennt, dass ich Gott bin, erhaben über den Völkern, erhaben über der Erde. Haltet ein, lasst das fahren, was ihr bis jetzt festgehalten habt, woran ihr euch festgehalten habt, euer altes Denken, euer altes Verständnis, eure alte Gesinnung, euer altes Reden, euer altes Tun. Lernt doch endlich zu erkennen, dass ich allein Gott bin. Hoch unter den Völkern, wie ich hoch bin auf der Erde. Ich beherrsche die ganze Erde und so auch die gesamte Menschheit. Gott hoch erhaben über den Völkern, da steht Goyim im Urtext, das sind so die nichtjüdischen Völker eher, die Nationen, die Heiden. Und hoch erhaben über der Erde, da steht Ha-Eretz, die Erde. Das kann aber auch das Land heißen und kann auch auf Israel hinweisen. Gott hoch erhaben über die Nationen und Israel, über alle Menschen der ganzen Erde, über alle Länder und speziell über sein Land. Gott ist Gott der Geschichte. Er handelt in der Geschichte und redet in der Geschichte. Er redet durch die Geschichte. Und wir können das erkennen, wenn wir sie im Lichte seines Wortes betrachten und Gottes Geist uns das aufschließt. Haltet ein und erkennt, dass ich Gott bin. Erhaben über den Völkern, erhaben über der Erde. Persönlich angewandt. Stopp, halt mal an. Raus aus dem Verkehr und allgemeinen Trubel, beruhige dich. Hör mal auf mit deinem Kram und deinen ganzen Ablenkungsmanövern. Und dann wirf einen langen, liebevollen Blick auf mich, deinen Gott, den Höchsten. Erkennst du mich? Wirklich? Von innen heraus, weil du im Geist mit mir eins bist? Wann lernst du endlich und begreifst, dass ich der Höchste bin, weit erhaben über aller Politik, über allem Brodeln der Völker, über allem, was auf der Welt geschieht? Ich denke, beinahe ist der wichtigste Vers in diesem Psalm. Vers 12 ist im Grunde genommen nochmal eine Wiederholung von Vers 8, also wie eine Art Refrain, hat bloß am Anfang nach Vers 4 nicht gepasst. Der Herr der Herrscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz, unsere hohe Festung. Da kann man eine befestigte militärische defensive Struktur denken, also eine Anhöhe, eine Hochburg, unnahbarer Schutz, die uns Sicherheit gibt. Da wird einmal die ganze Menschheit hinkommen, das zu sagen. Uns aber ist Gott jetzt schon nahe und er hebt uns hoch über all die Erschütterung empor, die jetzt die Völker noch lehren wollen und müssen, wer und wie Gott ist. Wenn ich nochmal zusammenfasse, die Erfahrung von Gewalt und Bedrängnis, natürlich politisch-militärisch, gehört unvermeidbar zu unserem Leben. Wir hatten lange Zeit wenig davon. Wir merken jetzt, dass das wieder zunimmt, es bewegt uns auch, aber es ist nicht unnormal, wenn wir mal einen Blick in die Geschichte werfen, einen Blick in die Welt werfen, einen Blick in die Bibel werfen. Und auch für die Endzeit erst recht nicht unnormal. Und diese Erfahrung von Gewalt kann übermächtig sein. Aber die wahre und eigentliche Supermacht ist Gott. Und das müssen wir wissen. Und ein Kommentator schreibt, wir sind nicht für diese natürliche politische oder militärische Gewalt und Bedrängnis verantwortlich. Es wird hier auch nicht dazu aufgefordert, dagegen vorzugehen. Ebenso sagt Psalm 46 in die gesamte Bibel nicht, dass es unsere Aufgabe wäre, das Reich Gottes herbeizuführen und auszudehnen oder das Reich Gottes zu fördern. Die Heilige Schrift denkt nicht in solchen Begriffen. Der Psalm macht deutlich, dass die Stadt Gottes nicht nur eine himmlische Gemeinschaft ist, sondern eine irdische Realität. Aber in dieser Stadt ist es nicht an uns, die Dinge zu regeln. Es ist unsere Aufgabe, von Gott zu erwarten, dass er die Dinge in Ordnung bringt. Habe ich jetzt nicht erfunden, nur abgeschrieben oder übersetzt. Deshalb für uns ganz wichtig, es beginnt mit Gott. Gott vor alles setzen, was wir hören, sehen, fühlen, sagen, tun. Gott. Zuerst. Und es kann tatsächlich mit Gott beginnen in unserem ganzen Leben und denken, wenn wir anfangen aufzuhören. Fang mal an aufzuhören. Lass ab, stopp und erkennt, dass ich Gott bin. Dann und nur so empfangen wir Gottes Schutz. Und nur so empfangen wir Stabilität für unser geistliches,
seelisches und auch physisches, körperliches Leben. Und deshalb ein Gebet für kommende und nicht nur für kommende Tage. Ich bin sehr dafür, dass wir lernen, diesen Psalm in den nächsten Wochen und Jahren oder Monaten zu buchstabieren und persönlich immer wieder zu beten. Und dann, wenn wir diese Gründung haben, dann wird was ausstrahlen auch für andere, die dann danach fragen und die diese Sicherheit auch suchen und die es nur in Gott gibt und nicht mehr in der Schöpfung, sondern nur noch im Schöpfer. Psalm 46. Kannst du einfach so machen, dass wir diesen Psalm nochmal zusammen lesen? Einfach jetzt als Gebet, besser kann man gar nicht beten. Und dass wir dann noch ein Feste Burg ist unser Gott singen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Wenngleich seine Wasser tobten und schäumten und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, wo die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist in ihrer Mitte, darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Es toben die Nationen, die Königreiche wanken. Er lässt seine Stimme erschallen, die Erde schmilzt dahin. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Erhaben über den Völkern, erhaben über der Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Amen.